SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die Silvesternacht war für viele Menschen weltweit schön und bunt. Aber anderswo gab es Chaos. In New Orleans in den USA hat ein mutmaßlich islamistischer Attentäter 15 Menschen getötet. Und in vielen deutschen Städten ist die Böllerei mal wieder eskaliert. Auch mit Toten, Verletzten und beschädigten Häuserfronten. Wir schauen auf beides. Außerdem berichten wir über die Aussichten für die deutsche Wirtschaft im gerade frisch begonnenen Jahr. Und über den aktuellen Stand bei der Saarbahn. Die Züge fahren jetzt wieder häufiger.
SR Info.
Dass die Silvesternacht für Terroristen als geeigneter Zeitpunkt erscheinen könnte, um irgendwo auf der Welt einen Anschlag zu verüben, das hatten weltweit die Sicherheitsbehörden auch dieses Jahr auf dem Schirm. Nochmal verstärkt nach dem Attentat auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Und tatsächlich, in New Orleans in den USA hat ein Mann mit einem Pickup und dann noch einer Schusswaffe eine Partymeile ins Chaos gestürzt. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf 15 gestiegen. Und die Behörden gehen davon aus, dass der Täter ein Anhänger der Terrororganisation IS war. Julia Kastein mit dem aktuellen Stand.
Kimberly Strickland gehörte zu den hunderten Menschen, die auf der Bourbon Street ins neue Jahr feierten und erst gar nicht begriffen, was sie erlebten.
I mean, it all just happened so quickly. The guy in the pickup truck just punched the gas.
Es ging so schnell. Der Typ mit dem Pickup-Truck stieg aufs Gas, mähte die Barrikade um und prallte in die Leute rein. Es waren einfach so viele Menschen. Und die Schreie, das vergisst du nie.
And the screams, I mean, you can't think about, you know, unhear that.
Nach nur ein paar Sekunden und drei Straßenblocks weiter endete die Todesfahrt. Der Mann reiste in einen Baukranwagen und feuerte mit einer Schusswaffe aus dem Auto auf Polizisten. Er verletzte zwei von ihnen, bevor er selbst von ihnen erschossen wurde. Stunden später und noch bevor all seine Todesopfer von der Bourbon Street abtransportiert worden waren, hatte das FBI den Mann identifiziert. Ein 42-jähriger, in den USA geborener, ehemaliger Armeesoldat aus der Nähe von Houston in Texas.
An ISIS flag was located on the trailer hitch of the vehicle.
An der Anhängerkupplung seines gemieteten Ford Pickups steckte eine Flagge des Islamischen Staats, so die leitende FBI-Ermittlerin Alethea Duncan. Außerdem fanden sich in dem Fahrzeug Waffen und zwei improvisierte Bomben. Beim Durchkämmen des French Quarters, das bis auf Weiteres abgesperrt bleibt, entdeckte die Polizei noch zwei weitere Sprengsätze. Das FBI geht von einem Terroranschlag aus.
We do not believe that Jabbar was solely responsible.
Sie glauben nicht, dass der 42-Jährige ein Einzeltäter war. Deshalb werde jetzt intensiv nach möglichen Komplizen gefahndet, so Duncan. In einer kurzen Fernsehansprache am Abend gab US-Präsident Joe Biden selbst konkretere Einblicke in die möglichen Motive des Mannes.
The FBI also reported to me.
Das FBI hat mir gesagt, dass der Mann nur Stunden vor dem Anschlag Videos in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hat, in denen er zeigte, dass er vom IS inspiriert war und töten wollte. Laut US-Medien soll der Mann geschieden sein, zwei Kinder haben, zeitweise als Makler gearbeitet und in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt haben. Er war demnach vor einiger Zeit zum Islam konvertiert, aber nicht vorbestraft und den Behörden nicht weiter aufgefallen. Aber für die Menschen in New Orleans ist eine andere Frage jetzt wohl genauso wichtig. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Bei einer teils hitzigen Pressekonferenz mussten Bürgermeisterin und Polizeichefin einräumen, dass die versenkbaren Poller, die die Zufahrt zur Bourbon Street für den Durchgangsverkehr versperren sollen, schon seit Jahren nicht richtig funktionieren und deshalb gar nicht oben waren. Stattdessen habe ein Polizeiwagen die Zufahrt blockiert, so Polizeichefin Ann Kirkpatrick. Außerdem habe es mobile Barrieren gegeben, doch der Terrorist sei einfach drumherum über den Bürgersteig in die Ausgehmeile gelangt.
So we did indeed have a plan, but the terrorist defeated it.
Wir hatten zwar einen Plan, aber der Terrorist hat ihn zerschlagen, so Kirkpatrick. Und der republikanische Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, versprach Aufklärung.
I will tell you that whatever the problem was, is going to be solved.
Was immer das Problem war, wir werden es lösen. Für die Stadt steht viel auf dem Spiel. Im Februar findet in New Orleans nicht nur der Mardi Gras statt, der weltberühmte Karneval, sondern auch der Super Bowl, das Football-Spektakel mit zehntausenden Fans. Ein anderes Großereignis, der sogenannte Sugar Bowl, bei dem zwei College-Teams gegeneinander antreten, wurde vom Neujahrsabend auf den heutigen Donnerstag verschoben. Man habe kurzfristig noch eine Hundertschaft der Nationalgarde zur Sicherung engagiert und außerdem das Gelände um die Arena, den Superdome, nur ein paar Blocks vom French Quarter entfernt, abgesperrt. Er werde aus Respekt für die Opfer die Fahnen auf Halbmast setzen lassen, so Landry. Aber alle, die sich fragen, Mann, will ich da morgen wirklich hin? Denen sage ich, euer Gouverneur wird da sein. Und das ist der Beweis, dass diese Stadt heute sicherer ist als gestern. Und während die Ermittler in New Orleans noch nach Antworten suchen, gibt ein weiterer Vorfall ein paar hundert Meilen weiter westlich in Las Vegas Rätsel auf. Vor dem dortigen Trump-Hotel explodierte am Mittwoch ein Tesla-Cybertruck-Mietwagen. Der Fahrer starb, 7 weitere Menschen wurden verletzt. Tesla-Chef Elon Musk erklärte per X, entweder Feuerwerkskörper oder eine Bombe seien auf der Ladefläche explodiert. US-Präsident Biden bestätigte, dass die Behörden nun prüfen, ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht. Noch aber, so der noch amtierende Präsident, gebe es darauf keine Hinweise.
Silvester und Neujahr in den USA waren überschattet. Aber auch in Deutschland wird jetzt wieder viel diskutiert. Anders als in anderen Ländern darf ja in Deutschland immer noch weitgehend ungehemmt geböllert werden. Am Silvestertag und an Neujahr gilt eine Ausnahme vom eigentlich restriktiven Sprengstoffgesetz. Und in vielen Städten ist das wieder ziemlich eskaliert. In Berlin etwa ein relativ neues Phänomen zu beobachten. Sogenannte Kugelbomben wurden abgebrannt. Das hat nicht nur 2 Berliner das Leben gekostet, sondern auch ein Mehrfamilienhaus entglast. Die Bewohner mussten evakuiert werden. 36 Wohnungen sind derzeit unbewohnbar. Insgesamt sind in Deutschland 5 Menschen durch Böller getötet worden. Vielerorts kamen auch Polizisten und Feuerwehrleute zu Schaden. Im Saarland wurde ebenfalls kräftig geknallt. Der Sprecher des Landespolizeipräsidiums Stefan Lasotta zieht dennoch im SR-Hörfunk eine insgesamt positive Bilanz.
Wir hatten zwar mehr Einsätze als im letzten Jahr. Letzten Jahr waren es 240 Einsätze, in diesem Jahr etwa 300. Aber es blieben gravierende Vorkommnisse aus. Wir hatten natürlich auch sehr viel Personal bei den einzelnen Polizeiinspektionen im Dienst, die unterstützt wurden durch die operative Einheit und die Bereitschaftspolizei. Das ist in jedem Jahr gleich, weil die Silvesternacht ist immer einer der Tage mit den meisten polizeilichen Einsätzen.
Allerdings aus Saarbrücken gibt es auch Augenzeugenberichten von Feuerwerkskörpern, die in die Menge geworfen worden sein sollen. Und es kursiert Videomaterial von einer Pistole, eventuell einer Schreckschusspistole, die in die Luft abgefeuert wurde.
Die Vorkommnisse am Rabbiner-Röfplatz werden derzeit noch untersucht. Nach den bisherigen Feststellungen waren dort etwa 800 Menschen zusammengekommen, die Rabbiner-Röfplatz und Wilhelm-Heinrich-Brücke gemeinsam feierten, dass zunächst mal der Verkehr dort gänzlich zum Erliegen kam. Es wurde ausgiebig Feuerwerk abgebrannt, Böller gezündet und nach unseren Erkenntnissen auch Leuchtkugeln mit Schreckschusspistolen abgefeuert. Dazu liegt uns Videomaterial vor, das wir derzeit auswerten. Entsprechende Ermittlungen werden dann eingeleitet.
Das Abfeuern von Schreckschusspistolen im öffentlichen Raum ist übrigens verboten, auch an Silvester. So war die Lage im Saarland. Währenddessen ist eine alte Diskussion wieder aufgeflammt über ein Böllerverbot an Silvester, diesmal aber wirklich. Die Berliner Grünen zum Beispiel haben heute ein bundesweites Verkaufsverbot ins Spiel gebracht. Sprengstoff gehört in die Hände von Profis und nicht von alkoholisierten Feierwütigen, sagen sie. Wäre ein Böllerverbot richtig? Unser Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina findet ja.
Es leuchtet und knallt an Silvester. Für viele gehören Böller und Raketen zum Jahreswechsel dazu, wie mit Freunden aufs neue Jahr anzustoßen. Damit die Pyrotechnik ihre explosive Wirkung entfalten kann, braucht es Schwarzpulver. Deshalb ist ihr Einsatz im Sprengstoffrecht geregelt. Schon daran sieht man, es geht um gefährliche Stoffe. Und aus guten Gründen müssen Privatleute an fast allen Tagen des Jahres die Finger davon lassen. Nur nicht zum Jahreswechsel. Das muss sich ändern. Es braucht ein bundesweites Verkaufsverbot, auch an Silvester. Denn auch dieses Jahr ist die Bilanz erschreckend. Mehrere Tote und etliche Verletzte, Angriffe auf Einsatzkräfte und im ganzen Land tonnenweise Böllermüll. Das steht in keinem Verhältnis zum Spaß, den die Freunde des privaten Feuerwerks haben. Viele von ihnen argumentieren, das Problem sei nicht die legale Pyrotechnik, sondern das illegale Zeug, das auch noch gezündet wird. Aber, dass manche Menschen sogar Kugelbomben an Silvester hochgehen lassen, hängt auch mit der legalen Knallerei zusammen. Mit dem Chaos, das dadurch an manchen Orten entsteht und das solche Auswüchse begünstigt. Und für Einsatzkräfte ist es egal, ob sie mit legalen oder illegalen Raketen angegriffen werden. Weshalb auch die Gewerkschaft der Polizei privates Silvesterfeuerwerk verbieten will. Leuchten und knallen kann es zum Jahreswechsel trotzdem, aber bitte an ausgewählten Plätzen und vor allem von Profis organisiert. Denn Sprengstoff gehört in deren Hände und nicht in die von Privatleuten.
Die Meinung von Mario Kubina. Sein Kollege im ARD-Hauptstadtstudio Hans-Joachim Viehweger sieht das mit dem Böllerverbot ganz anders.
Ich gebe zu, ich selbst bin kein Freund der Böllerei. Mich wundert immer wieder, wie viel Geld für das Silvesterfeuerwerk ausgegeben wird. Vor allem aber ärgere ich mich über diejenigen, die es noch nicht mal schaffen, den Müll danach aufzuräumen. Doch die Forderung nach einem Böllerverbot im Zusammenhang mit Silvesterkrawallen halte ich für hilflos. Mehr noch, ich halte sie für den Versuch, von den eigentlichen Ursachen der Gewaltexzesse abzulenken. Nicht der Verkauf von Böllern ist das Problem, sondern dass es kleine Gruppen gibt, die Silvester nur zum Anlass für ihre Gewaltorgien nehmen. Egal, ob es sich um migrantisch geprägte Gruppen handelt wie in Berlin, Linksradikale wie in München oder andere, die völlig enthemmt Polizisten und Rettungskräfte angreifen. Das sind keine Silvesterstreiche, das sind Angriffe auf Menschenleben. Das ist der Versuch, Faustrecht über Gesetze zu stellen. Gegen Gewalt kann es nur null Toleranz geben. Einsatzkräfte müssen politisch und gesellschaftlich gestärkt werden. Und wir brauchen Gerichte, die Gewalttäter schnell verurteilen. Ein allgemeines Böllerverbot müsste dagegen genau von den Polizisten durchgesetzt werden, die dann im Einsatz gegen Gewalttäter fehlen. Zudem würden Menschen bevormundet, die ganz friedlich das neue Jahr mit einem Feuerwerk begrüßen und dann womöglich das Vertrauen in den Staat verlieren, wenn die Polizei ihnen das Böllern verbietet, sie dann aber im Fernsehen die Bilder der Gewalt sehen. Deshalb nein zu einem Böllerverbot, aber klare Kante gegen Gewalttäter.
Die Meinung von Hans-Joachim Viehweger. Jetzt um 12.42 Uhr der Nachrichtenüberblick mit Roswitha Böhm.
Nach den tödlichen Schüssen in Montenegro haben die Behörden die Zahl der Opfer nach oben korrigiert. Der Täter habe mindestens 12 Menschen erschossen und sich nach der Flucht vor der Polizei selbst getötet. Offenbar hatte der 45-Jährige den ganzen Tag in einer Kneipe Alkohol getrunken. Nach Streitigkeiten ging er nach Hause, holte seine Waffe und schoss an mehreren Stellen seiner Heimatstadt Cetinje auf Menschen. In Montenegro wurde für 3 Tage Staatstrauer ausgerufen. In Südkorea hat ein Kräftemessen zwischen dem suspendierten Präsidenten Yoon und den Behörden begonnen. Gegen Yoon gibt es einen Haftbefehl wegen seiner Ausrufung des Kriegsrechts. 3 Vorladungen hat er ignoriert. Yoon widersetzt sich der Festnahme und weigert sich, die Präsidentenresidenz in der Hauptstadt Seoul zu verlassen. Seine Anwälte halten den Haftbefehl für ungültig. Sie haben die Behörden nun gewarnt, sollten Polizeieinheiten Yoon festnehmen wollen, drohe ihnen wiederum eine Festnahme durch den Sicherheitsdienst des suspendierten Präsidenten. Auf der Bahnstrecke zwischen Mettlach und Trier kommt es in dieser Woche zu Behinderungen. Nach Angaben der Deutschen Bahn muss die Strecke bis zum 8. Januar wegen Bauarbeiten jeweils zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt werden. Es wird ein Ersatzverkehr eingerichtet. Da die Haltestellen laut Bahn zum Teil nicht direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen, sollten sich die Fahrgäste vorher online über den genauen Standort informieren. Zudem könnten die Fahrzeiten von denen des Zugverkehrs abweichen.
SR Info.
Die Neuwahl am 23. Februar ist beschlossene Sache, aber das heißt nicht, dass der Bundestag bis dahin blockiert ist. Eine Sache zum Beispiel könnte durchaus noch beschlossen werden. Frauen sollen künftig auch bei einer Fehlgeburt einen Anspruch auf Mutterschutz haben. Darauf haben sich laut Familienministerin Paus die früheren Ampelparteien und die Union geeinigt. Björn Dahke mit Einzelheiten.
Die Einigung von SPD, Grünen, Union und FDP steht. Frauen, die ab der 13. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erleiden, können in den Mutterschutz gehen. Bisher ist das nur bei einer sogenannten Totgeburt möglich, also nach der 24. Schwangerschaftswoche. Frauen dürfen laut Mutterschutzgesetz nach einer Entbindung in der Regel 8 Wochen lang nicht arbeiten. Wie Familienministerin Paus dem Tagesspiegel sagt, wird mit den neuen Regeln eine Schutzlücke geschlossen. Betroffene Frauen können sich nach ihren Worten erholen und mögliche gesundheitliche Komplikationen vermeiden. Die Grünen-Politikerin ist dabei auf die Union zugegangen. CDU und CSU haben durchgesetzt, dass der gestaffelte Mutterschutz 2 Wochen früher greift, als SPD und Grüne wollten. Der Bundestag hatte den Gesetzentwurf vor Weihnachten zum ersten Mal beraten. Ende des Monats will der zuständige Bundestagsausschuss Fachleute dazu befragen. Danach kann das Parlament den Mutterschutz bei Fehlgeburten beschließen.
Am 1. Januar 2020 wurde die sogenannte Bonpflicht eingeführt. Also Händler mit elektronischen Kassensystemen müssen seitdem allen Kundinnen und Kunden beim Einkauf unaufgefordert einen Beleg aushändigen. Aus Sicht des Bundesfinanzministeriums sollte diese Neuregelung zum Kampf gegen Steuerhinterziehung beitragen. Der Handel beklagte aber den zusätzlichen Aufwand und Umweltschützer warnten vor dem massenhaften Verbrauch von Thermopapier. 5 Jahre danach hat sich Martin Polanski gefragt, wie fällt die Bilanz aus?
Schon vor 5 Jahren bei der Einführung hat die sogenannte Belegerteilungspflicht manche Gemüter gespalten. Und auch jetzt fällt die Zwischenbilanz ziemlich unterschiedlich aus.
Ich glaube, insgesamt kann man eine vorläufig positive Bilanz ziehen,
sagt Florian Köbler, der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, also der Vertretung der Beschäftigten in den Finanzbehörden. Ganz anders sieht das Stefan Gent, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes.
Wir halten es nach wie vor aus Sicht des Einzelhandels wirklich nicht für sinnvoll, diese Bonpflicht in der Form umzusetzen.
Vor allem, um die Steuerhinterziehung zu bekämpfen, wurden vor 5 Jahren neue Regeln für Registrierkassen eingeführt. Zum einen erhielten die schrittweise die sogenannte technische Sicherheitseinrichtung, um alle Kaufvorgänge fälschungssicher zu speichern. Und zum anderen muss seitdem für jeden Einkauf ein Beleg erstellt werden, der in der Regel als Kassenbon ausgedruckt wird. Stefan Gent vom Handelsverband.
Wir haben damals gut 2 Millionen Kilometer zusätzliche Kassenbons geschätzt. Das ist heute wahrscheinlich weniger, weil auch ein kürzerer QR-Code beispielsweise auf den Kassenbons möglich ist. Aber der Aufwand ist natürlich trotzdem handelsseitig oder unternehmensseitig insgesamt da.
Nach Einschätzung des Bundesfinanzministeriums war der Aufwand aber notwendig. Eine detaillierte Auswertung der sogenannten Bonpflicht gibt es zwar noch nicht, die soll im nächsten Jahr erfolgen. Aber so Ministeriumssprecher Nojina Niminde Dundandenger.
Die Belegausgabepflicht ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung und gibt wichtige Hinweise auf die Manipulation von Kassensystemen.
Das Finanzministerium möchte derzeit keine Schätzungen abgeben, in welcher Höhe Steuerhinterziehungen eingedämmt werden konnten. Florian Köbler von der Steuergewerkschaft geht aber von einem nennenswerten Betrag aus.
Also ich glaube insgesamt, dass es schon einige Milliarden zusätzlicher Steuereinnahmen eingebracht haben dürfte. Und da war das Thema Bonpflicht, glaube ich, schon mal gar nicht so schlecht, weil es eine gewisse Awareness auch in der Bevölkerung geschaffen hat, dass in einigen Läden einfach sehr stark betrogen wird.
Trotz der seit 5 Jahren geltenden Regeln, die Flut an Kassenbons dürfte zukünftig eher abnehmen. Denn schon heute ist es möglich, den Beleg elektronisch an die Kunden zu übermitteln, etwa indem der Käufer einen Code mit seinem Smartphone abscannt. Mit fortschreitender Digitalisierung könnte der papierlose Kaufbeleg irgendwann zum Standard werden.
Heute am 2. Januar startet nun auch die Börse ins neue Jahr. Die wichtigste Frage dürfte sein, wohin steuert die deutsche Wirtschaft? Zuletzt stagnierte die Wirtschaft ja. Auch die Konjunktur braucht dringend neuen Schwung. Aber wo kann der im neuen Jahr herkommen? Sebastian Schreiber versucht mal einen konstruktiven Blick auf die kommenden 12 Monate.
Der berühmte Blick in die Glaskugel fällt für die deutsche Wirtschaft derzeit düster aus. Mit Wahrsagerei aber haben die bitteren Prognosen für das neue Jahr wenig zu tun. Volkswirtinnen und Volkswirte beziehen sich auf konkrete Daten. Sie schauen in die Auftragsbücher der Unternehmen, betrachten die Konsumstimmung, die Exportlage oder die Erwartungen von Führungskräften. Gertrud Traut, Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba, sieht die Lage zum Jahreswechsel so.
Seit 2 Jahren haben wir gar kein Wachstum mehr. Und wenn wir in die Details schauen, dann wächst nur noch der Staatskonsum. Die privaten Komponenten sind im Rückwärtsgang.
Und das spiegelt sich in den Prognosen wider. Das Institut der deutschen Wirtschaft IW etwa geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft 2025 weiter stagniert und nur um 0,1% wächst. Etwas optimistischer ist die Industriestaatengemeinschaft OECD, die von einem Plus von 0,7% ausgeht. Damit aber ist Deutschland im Kreis der Industrienationen das Schlusslicht. Deutschland sei wirtschaftlich gesehen weiterhin der kranke Mann Europas, so Carsten Pschesky, Chefvolkswirt der ING. Bank.
Wir gucken in ein Jahr, das geprägt sein wird von Handelskriegen, von einer US-Wirtschaft, die deutlich attraktiver wird, sodass wir sehen können, dass deutsche Unternehmen sich immer mehr Richtung USA orientieren werden. Wir haben immer noch einen Krieg in Europa, wir haben immer noch Unsicherheit bei der Energiepolitik. Und wir haben aktuell keine neue Bundesregierung.
Dennoch, trotz der Misere, gibt es auch Hoffnung, dass es nach der Bundestagswahl Ende Februar wirtschaftlich wieder bergauf geht. Nochmal Carsten Pschesky.
Die Hoffnung bleibt, dass wir im Laufe des Jahres sowas wie einen Brustlöser bekommen von der nächsten Bundesregierung. Ein Investitionspaket gepaart mit Strukturreformen. Und dann könnte es in der zweiten Jahreshälfte endlich auch mal wieder ein bisschen aufwärts gehen mit der deutschen Wirtschaft.
Hoffnung für die Konjunktur aber geht auch vom Konsum aus. Während die Inflation zurückgegangen ist, sind die Löhne zuletzt teilweise deutlich gestiegen. Der Präsident des Münchner IFO-Institutes, Clemens Fuß, betont, noch aber hielten die Haushalte ihr Geld sehr stark zusammen aus Sorge über die Zukunft.
Trotzdem denke ich, wird es so sein, dass zumindest ein Teil dieser Einkommen auch in die Konsumnachfrage fließen wird. Das könnte die Konjunktur stützen.
Auch den Export macht IFO-Präsident Fußt weiterhin als Stärke der deutschen Wirtschaft aus.
Es ist richtig, dass bestimmte Exportmärkte schwieriger werden. China, eventuell auch die USA. Aber das heißt ja nur, dass wir uns neue Exportmärkte suchen müssen. Wir müssen zusehen, dass der EU-Binnenmarkt nicht vergessen wird. Da gibt es noch viele Hindernisse, gerade im Dienstleistungsbereich. Also da gibt es durchaus Chancen und die sollten wir nutzen.
Für die deutsche Wirtschaft könnte das heißen, dass das Wachstum im besten Fall auch die Marke von 1% erreicht und sich die dunklen Wolken aus der Glaskugel der Wirtschaft nach und nach verziehen.
Dass die Deutsche Bahn manchmal nicht kommt und oft unpünktlich ist, daran mussten wir uns in den vergangenen Jahren gewöhnen. Aber die Saarbahn, ja, auch da gab es in den vergangenen Monaten Zugausfälle und einen stark ausgedünnten Fahrplan. Wir haben darüber berichtet. Jetzt zum Jahresanfang vermeldet die Saarbahn aber, ein großer Teil der Probleme sei behoben. Die Saarbahn fahre jetzt wieder mit 90% ihrer ursprünglichen Kapazität. Unsere Reporterin Stefanie Balle hat vor der Sendung erklärt, was genau das für uns als Fahrgäste heißt.
Die Saarbahn, die hat einen Gesamtbestand von 28 Zügen und davon waren im Lauf des vorigen Jahres teilweise über die Hälfte gleichzeitig in Reparatur. Das hat eben zu den enormen Ausfällen im Fahrplan geführt. Und jetzt sind es nur noch 11 Bahnen, die in der Werkstatt sind. Die werden dort entweder repariert oder gewartet. Und mit den einsatzbereiten 15 Bahnen kann dann jetzt wieder der Fahrplan aufgefüllt werden. 90% und keine 100, weil auf einzelnen Strecken eben immer noch einzelne Fahrzeiten nicht gemacht werden können. Beispielsweise ist eine Verbindung früh am Morgen von Lebach Richtung Saarbrücken noch immer gestrichen.
11 Bahnen sind in Reparatur, 15 im Einsatz sind 26. Da fehlen also noch 2 im Gesamtbestand. Was ist denn mit denen?
Also die sind endgültig kaputt, die werden verschrottet. Die haben rund 2 Millionen Kilometer Laufleistung auf dem Buckel und die sind jetzt einfach fertig.
Zwischendurch gab es ja mal richtig Ärger, weil zum Beispiel Schulkinder in Güdingen nicht pünktlich zum Unterricht gekommen sind oder weil der Saarbahn vorgeworfen wurde, dass sie die Fahrgäste einfach ohne Information an der Haltestelle warten lassen. Wie geht's da jetzt weiter?
Also da hat mir der Geschäftsführer Carsten Nagel gesagt, er hätte sich mit dem Schulleiter unterhalten. Teilweise hätten die Verspätungen nämlich gar nicht an den Bussen oder Bahnen selbst, sagt er, sondern an den eingerichteten Baustellen auf der Strecke gelegen. Und da hätte man also eine Erklärung dafür gefunden. Und außerdem fährt im Berufsverkehr jetzt wieder eine Bahn mehr, seit heute. Da sollten die Schulkinder ab Montag wieder pünktlich zur ersten Schulstunde kommen können. Und das mit dem einfach stehen lassen, da war der Geschäftsführer selbst ziemlich zerknirscht. Da wären einfach nicht genügend Fahrer und Züge einsatzbereit gewesen für die Anzahl an Fahrten, die laut Fahrplan vorgesehen waren. Und dann hat man für November und Dezember den Regelfahrplan reduziert. Und die Leute waren offensichtlich zufriedener, zumindest hat es weniger Beschwerden gegeben bei der Saarbahn, dass halt eben bei dem dünneren Fahrplan wenigstens Verlass auf die Busse und Bahnen war, die da angekündigt waren.
Für dieses Jahr sind ja neue Züge für die Saarbahn bestellt. Da soll dann alles noch mal ein Stückchen besser und pünktlicher werden. Wie ist da der aktuelle Stand?
Im ersten Quartal soll es Testfahrten hier in Saarbrücken geben. Die sind dann noch ohne Fahrgäste. Die Fahrgäste, die müssen sich bis Ende des Jahres gedulden. Dann sollen die ersten neuen Züge eingesetzt werden. Allerdings, es gibt ein Problem beim Hersteller. Das ist Stadler mit seinem Werk in Valencia. Wir erinnern uns, da gab es vor kurzem ein heftiges Unwetter mit Hochwasser. Das war ähnlich wie bei uns an Pfingsten. Da ist dann Wasser in die Werkstätten eingedrungen. Ob das zu Verzögerungen oder zu welchen Verzögerungen das letztendlich führen wird bei der Fertigung, das wird laut Saarbahn in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Da ist also ein Hindernis möglicherweise für die schnelle Lieferung von neuen Zügen. Trotzdem ist der Geschäftsführer zuversichtlich, dass die gesamte Saarbahnzug Flotte bis Ende übernächsten Jahres ausgetauscht sein wird.
Okay, da ist also noch ein kleiner Unsicherheitsfaktor, nenne ich das mal. Es gibt ja noch einen weiteren, bisher zumindest, nämlich Stichwort Ersatzteile. Hat die Saarbahn daran gedacht, dass auch die neuen Züge dann irgendwann alt werden, Ersatzteile benötigen? Das ist ja das aktuelle Problem, dass es für die 30 Jahre alten Bahnen da nichts mehr gibt.
Das hat man diesmal beachtet mit dem Hersteller, das ist Stadler wie genannt, hat die Saarbahn einen Hersteller gefunden, der mehrere Unternehmen mit den gleichen Modellen Straßenbahn beliefert. Da werden so 250 bis 500 Stück gebaut, überschlägig vom selben Modell. Und da ist dann die Beschaffung von Ersatzteilen deutlich entspannter als aktuell, wo die 28 Saarbahnzüge tatsächlich alles Unikate sind.
Die Saarbahn fährt wieder fast in der gewohnten Taktung, sagt die Saarbahn, hat uns Stefanie Balle erklärt. Zum Wetter. Nasskalt bleibt es heute am Nachmittag. Der Regen kann auch in Schnee übergehen. Gegen Abend wird es aber tendenziell trockener. Die Höchsttemperaturen heute 0 Grad in Mettlach und 2 Grad in Rubenheim. Morgen überwiegend ist es bedeckt. Nur ganz selten zeigt sich mal die Sonne. Aber es bleibt wohl meist trocken bei minus 1 bis 3 Grad maximal. Dazu frische bis starke Böen. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, können Sie das gleich im Anschluss an die Sendung im Podcast tun. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Die italienische Zeitung La Stampa befasst sich mit dem tödlichen Anschlag am Neujahrsmorgen in New Orleans und spricht von einem beunruhigenden Trend. In weiten Teilen der USA bröckelt der Zusammenhalt. Hass und Wut schüren politische Gewalt und Massaker werden durch den leichten Zugang zu Waffen ermöglicht. Die USA unter Präsident Donald Trump werden eine gespaltene und teils gewaltbereite Nation sein. Einer von vier Amerikanern hält Gewalt zur Verfolgung politischer Ziele für vertretbar. Trump ist aber nicht die Ursache für diesen Zusammenbruch des Zusammenhalts. Er ist eine Erscheinungsform des Problems. Ein anderer wichtiger Faktor ist die Verbreitung von Waffen in den USA. Und so beginnt das Jahr in Amerika mit Terrorismus, Gewalt und einem waffenbegeisterten Präsidenten. Besorgt angesichts des anstehenden Machtwechsels in den USA zeigt sich auch die französische Zeitung Ouest France. Die triumphale Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus stellt die Europäer vor große Herausforderungen. Zum einen handelspolitisch, denn die neue US-Regierung hat seit Monaten unermüdlich ihre Absicht verkündet, neue Zollschranken zu errichten. Die zweite Herausforderung ist eine sicherheitspolitische, da das militärische Engagement der USA auf europäischem Boden offenbar schrittweise reduziert werden soll. Kurzum, 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs werden die Europäer mit ihrer eigenen vollen Verantwortung für die Sicherheit des Kontinents konfrontiert. Die belgische Zeitung De Standaard beschäftigt sich mit dem Ratsvorsitz der Europäischen Union, der zum Jahreswechsel von Polen übernommen wurde. Die EU ist in keiner guten Verfassung. Frankreichs Präsident Macron ist politisch gelähmt. In Deutschland stehen Neuwahlen an und die AfD sitzt den demokratischen Parteien im Nacken. Auch finanziell steht Europa nicht gut da. Die Wirtschaft stottert, vor allem in Bereichen, die helfen sollen, den Klimawandel zu bewältigen. Die Frage ist, ob EU-Ratspräsident Donald Tusk, der die Nachfolge von Viktor Orban antrat, die Europäische Union stärken kann. Sein politischer Werdegang und sein Wahlsieg 2023 über die Nationalpopulisten sprechen dafür. Und die britische Zeitung The Guardian befasst sich mit der Zusammenarbeit von Russland und China. Für den Westen ist die Vertiefung der Partnerschaft in wirtschaftlicher, politischer und militärischer Hinsicht alarmierend. In den vergangenen 12 Monaten kam es zu beispiellosen gemeinsamen militärischen Aktivitäten chinesischer und russischer Streitkräfte, wobei das Ziel wohl darin bestand, ihre kombinierte Macht zu demonstrieren. Die Konfrontation zwischen dem Westen und einer chinesisch-russisch geführten Achse erinnert alarmierend an die Vergangenheit. Seit langem schlummernde Ängste vor einem Atomkrieg sind wieder aufgeflammt. Die Rückkehr Donald Trumps als US-Präsident lässt zudem die Schwäche des amerikanisch-europäischen Bündnisses und die schwierige Aufgabe des neuen NATO-Generalsekretärs Rutte deutlich werden, die Allianz zu festigen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.